Unser Thema Nachfolge ist Herzenssache. Dürfen wir weiterfahren? Wir haben, ich denke ich, schon an vielen Beispielen gemerkt, dass es ein Thema ist, was alle von uns anspricht, auch wenn wir im Moment in diesen Fragen der Äußerlichkeiten sind. Wir haben ja auch schon die Fragen der Gesetzlichkeit versucht, biblisch zu beleuchten, was denn wirklich falsche Gesetzlichkeit ist, auch wie gefährlich das es ist, dem Wort Gottes eigene Regeln hinzuzufügen und die Geistlichkeit daran zu messen. Ein höchst gefährlicher Pfad, der immer eigentlich im Verderben endet. Und doch auf der anderen Seite gesehen, wie wichtig das eben auch Äußerlichkeiten sind, speziell auch zum Thema Kleidung. Naturgemäß ist das etwas, was ein bisschen mehr vielleicht die Schwestern betrifft als die Brüder. Und doch eben ist es mein Anliegen, dass wir in all diesen Themen realisieren, dass wir genauso auch wir Männer angesprochen sind, gefordert sind. Und darum bin ich froh auch um das Thema heute Abend, wo ich einfach diesen Punkt des praktischen Wandels in der Kraft des Geistes Gottes noch einmal betonen möchte. Wir haben ja einige wichtige Stellen zum Thema Kleidung behandelt, 1. Timotheus 2, dann 1. Petrus 3, dann auch aus dem 1. Korinther 6 und dann haben wir zuletzt auch diese oft missbrauchten Verse angeschaut, wo es steht, alles ist mir erlaubt. Und dieses Dogma des Neofrangelikalismus, das da heißt, in Christus haben wir die volle Freiheit. Also diese Verdrehung von geistlichen Wahrheiten, sehr perfide Verdrehungen. Weil es ist tatsächlich so, das wollen wir heute noch einmal anschauen, dass es unerhört ist, was wir für eine Freiheit in Christus haben. Das müssen wir wirklich realisieren, wie beschenkte wir sind in Bezug auf die Freiheit in Christus. Aber es ist eine ganz andere Freiheit als das, was diese verweltlichte Christenheit lehrt. Dass es keine Rolle spielt, ich darf alles, mir ist alles erlaubt, der Jesus wird alles sanktionieren, was ich tue, er ist so ein gnädiger Herr, er liebt nur und ist nur Gnade und wird sich zu allem stellen, was ich tue. Völlig verdreht, völlig daneben. Nein, sondern unsere primäre Freiheit besteht darin, dass wir alles, was der Herr uns bietet, tun dürfen. Dass wir ihm gehorchen dürfen. Das ist das Zentrale unserer Freiheit in Christus. Aber ich möchte doch noch diese Punkte einmal erwähnen, dort auf Seite 51. Wo wir einige Punkte zusammengefasst haben, in was besteht denn unsere Freiheit in Christus? Und ich denke, der oberste Punkt ist für mich persönlich der wichtigste Punkt, dass wir im Herrn Jesus Christus Befreite sind. Wir sind befreit und zwar aus der schrecklichen Herrschaft der Sünde. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine einzige Person unter uns das schon wirklich in aller Fülle erfasst hat, was das bedeutet. Ich persönlich merke immer wieder, ich bin weit davon entfernt, voll erfasst zu haben, was das bedeutet. Wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde. Und zwar hier und jetzt in diesem Leben, nicht erst in der Ewigkeit. Hier und jetzt befreit von der Herrschaft der Sünde und das beinhaltet immer auch von der Herrschaft des Todes. Was für eine Tatsache! Wir sind nicht mehr der Macht des Todes unterworfen. Auch das, wer von uns hat das wirklich begriffen, was das bedeutet? Und damit auch von dem schrecklichen Lohn der Sünde, eben dem ewigen Tod in der Gottesferne. Und auch ganz wichtig, dass wir befreit sind in Christus von der Verblendung des Satans. Das Hauptproblem unserer Mitmenschen ist, dass sie von Satan verblendet sind. Und sie können die Herrlichkeit des Lichtglanzes, des Evangeliums nicht wahrnehmen. Sie können nicht wahrnehmen, weil Satan sie verblendet hat. Aber es ist nicht hoffnungslos. Es ist möglich, von dieser Verblendung befreit zu werden und plötzlich sehende Augen zu haben. Für die geistlichen Wahrheiten, für unseren Herrn Jesus, für das Wort Gottes. Das ist eine gewaltige Befreiung, eine gewaltige Freiheit, die wir haben in Christus. Dann auch so wichtig, dass wir befreit sind, der Wahrheit zu gehorchen, zum Glaubensgehorsam befreit, wie wir singen. Ein natürlicher Mensch ist gefangen und er kann der Wahrheit, dem Wort Gottes, das, was ihn in die wahre Freiheit führen würde, er kann dem nicht gehorchen. Er ist gefangen. Und als Gläubige dürfen wir befreit sein davon. Und so weiter, befreit, um Gott zu dienen. Schon auch das ein herrliches Thema. In Christus sind wir befreit, um Gott zu dienen. Es gibt keine höhere Berufung in einem Leben. Es gibt keine höhere Karriere in einem menschlichen Leben, als Gottes Sklave, Gottes Knecht zu sein, Gottes Magd zu sein, Gott zu dienen. Kein größeres Vorrecht, als dass wir Gott dienen dürfen. Und ich möchte noch einmal betonen, ich bin überzeugt, dass die meisten Gläubigen nicht wirklich in dem Maß in dieser Freiheit in Christus leben, wie wir leben könnten. Und darum ist das Thema so wichtig, die Freiheit in Christus. Ich möchte fragen, was denkt ihr, was ist das größte Problem der Christen, der Gläubigen? Was ist das größte Problem in unserem Leben?
Unser Fleisch.
Das ist sehr richtig, aber warum unser Fleisch? Zu was führt unser Fleisch?
Vermischung.
Ja. Und was ist denn das Schlechte an Vermischung? Oder? Zu was verführt uns unser Fleisch? Die Sünde. Die Sünde. Das größte Problem in deinem und in meinem Leben als Gläubiger, als Kinder Gottes ist und bleibt die Sünde. Die Sünde. Und die Sünde ist ein ernsthaftes Problem in unserer Beziehung zu Gott. Weil Gott ist heilig, dreimal heilig. Er ist durch und durch gerecht. Und es verträgt in der Beziehung zum Herrn Jesus und zu Gott, verträgt es keine Sünde. Alles, was uns hindert im Glaubenswachstum, alles, was uns hindert im Dienst für den Herrn Jesus, alles, was Frucht behindert, verhindert, hat alles mit Sünde zu tun. Wenn Gläubige einmal mit riesiger Enttäuschung vor dem Herrn stehen werden, weil sie so vielleicht knapp gerettet wurden, aber sie haben nichts zu bringen, keine Frucht und nichts. Es wird schrecklich sein, schrecklich. Hat alles mit Sünde zu tun. Unser größtes Problem ist die Sünde. Und darum spricht das Neue Testament auch so oft darüber, über dieses Thema. Der Herr Jesus weiß das. Er war Mensch genau wie wir, doch ohne Sünde. Aber er kann uns verstehen, er weiß um dieses große Problem. Und er hat vorgesorgt. Und wir möchten etwas näher einige Stellen aus dem Römerbrief anschauen, weil der Römerbrief ist dafür so zentral. Der Römerbrief sagt uns auch das ganz klar, dass die Sünde beherrscht diese Welt. Die Sünde beherrscht jeden einzelnen Menschen in dieser Welt. Nicht nur für uns Gläubige ist Sünde das größte Problem. Für jeden Menschen ist Sünde das größte Problem. Für diese Schöpfung ist die Sünde das größte Problem. Sie ist deshalb so gehalten und sehnt sich nach Erlösung wegen Sünde, wegen der Sünde. Es gibt ja einige Stellen im Neuen Testament, da denke ich immer wieder, sollten wir als Gemeinde mindestens einmal im Jahr, sollten wir diese Stellen irgendwie behandeln oder berühren. Zum Beispiel die 7-Cent-Schreiben ist so eine Stelle. Da ist wichtig, dass man als bibeltreue Gemeinde das irgendwie mindestens einmal pro Jahr behandelt. Und dann gibt es Kapitel oder Stellen im Römerbrief. Mindestens einmal pro Jahr sollten wir uns als ganze Gemeinde damit befassen und auch als Einzelne in der stillen Zeit immer wieder, und es gibt drei solche Kapitel, die sind absolut zentral im ganzen Neuen Testament. Und das ist Römer 6 bis 8. Römer 6 bis 8. Und ja, ich habe gemerkt, dass wir nicht so schnell einfach darüber hinweggehen wollen, was hier auf Seite 51 steht, dass wir das etwas näher betrachten würden, weil es so wichtig ist, weil wir nämlich die Frage beantworten wollen oder der geistlichen Wahrheit näher kommen wollen, dass wir als Gläubige vom Herrn Jesus befreit sind von der Macht der Sünde, dass die Sünde nicht mehr über uns herrschen kann. Das ist eine geistliche Tatsache. Und die allermeisten Christen, ich eingeschlossen, wir haben noch zu wenig realisiert, dass wir das wirklich umsetzen können. Dass die Sünde nicht mehr über uns herrscht. Diese Macht ist gebrochen vom Herrn Jesus. Durch seinen Tod am Kreuz, durch sein vergossenes Blut, ist die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen und wir müssen uns nicht mehr von ihr beherrschen lassen. Wir können. Es ist möglich. Es ist leider für viele der Normalfall, wiedergeboren, gläubig zu sein und immer noch von der Sünde beherrscht zu werden. Das ist eine traurige Tatsache. Aber es muss und es soll nicht so bleiben. Und darum, wir kommen auch heute Abend nicht ans Ziel mit dieser Frage, weil wir müssen uns immer und immer wieder damit beschäftigen, gerade auch mit diesen drei Kapiteln. Was ist denn das Wesen der Sünde? Das wird ja auch im Alten Testament so deutlich gezeigt. Das Wesen der Sünde, wir haben darüber auch schon öfters gesprochen, was ist die kürzeste Umschreibung für Sünde? Weiß das noch jemand?
Stolz.
Ist auch sehr nahe, ja. Kim hat gesagt, ja. gegen Gott. Sünde ist alles, was gegen Gott ist. Und das allererste, was da aufstand gegen Gott, war aus Stolz, war dieser Cherub, Satan, das herrlichste je geschaffene Wesen, das sich über Gott erhob, aus Stolz. Und immer wenn ihr diese Frage euch beschäftigt, was ist eigentlich Sünde, müssen wir ganz an den Anfang gehen und daran denken. Was ist dort geschehen? Satan, der einen ganz zugeordneten Bereich hatte, um Gott zu dienen, in seiner ganzen Schönheit, er ist plötzlich aufgestanden, um sich über Gott zu erheben und war plötzlich gegen Gott. Das heißt, er hat rebelliert gegen Gott aufgestanden. Unter seiner Haltung des Gehorsams, der Unterordnung, die hat er verlassen. Hat rebelliert. Hat die Stellung des Ungehorsams eingenommen. Das ist das Wesen der Sünde. Gott widerstehen. Gott widersprechen. Gott widersprechen. Sich ihm nicht mehr unterordnen. Und dann merken wir sofort, das Gegenteil von Sünde ist somit Glaube. Glaube. Denn Glaube, das Wesen von Glauben ist genau all das, was hier beschrieben steht. Sich Gott ganz unterordnen. Gott gehorchen. Gott nicht widersprechen, Gott in allem Recht geben. Das sind alles Umschreibungen für den geistlichen Begriff Glaube. Das Wesen der Sünde haben wir jetzt kurz skizziert. Jetzt können wir uns noch fragen, wie zeigt sich denn Sünde im ganz normalen Alltag? Wie zeigt sich Sünde? Da schlagen wir vielleicht kurz 1. Mose Kapitel 6, Vers 11 auf. Mose 6, Vers 11. Ganz kurz und knapp werden die Auswirkungen der Sünde beschrieben. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel oder mit Gewalttat. Mit Gewalt heißt es eigentlich. Also, zwei Punkte, wie sich Sünde auswirkt in dieser Welt. Es ist Verdorbenheit. Die Erde war verderbt, steht da. Verdorbenheit. Da können wir zum Beispiel Kolosser 3 aufschlagen. Dort können wir lesen, was dazugehört zu dieser Verdorbenheit, welche die Bibel meint. Kolosser 3, Vers 5, wo wir aufgerufen werden, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Doppelpunkt. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, und die Habsucht, die Götzendienst ist. Das ist enthalten, alles in diesem Begriff Verdorbenheit. Und in Vers 8 geht es noch weiter. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Vers 9, Lüge. Alles Punkte, die zu der Verdorbenheit gehört also die Art und Weise, wie sich Sünde, das Aufstehen gegen Gott, das Rebellieren gegen Gott auswirkt dann. In jedem Menschen, auch in unserem Leben, kann es sich noch so auswirken. Und der zweite Punkt eben, die Gewalttat. Gewalt. Auch das sehen wir ja tagtäglich sehr deutlich. Die Menschen sind verdorben mit all diesen Eigenschaften, die wir aufgezählt gelesen haben. Und es herrscht auf dieser Erde von morgens bis abends Gewalt. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Hass. Jeder gegen jeden. Jeder denkt nur an sich und schreckt nicht davor zurück, wenn es sein muss, Gewalt anzuwenden, in welcher Form auch immer. Das so zeigt sich Sünde. Wir haben gesagt, die Sünde beherrscht diese Welt und die Sünde beherrscht jeden Menschen. Und jetzt kommt eine deprimierende, aber sehr wichtige geistliche Wahrheit. Diese Sünde wohnt noch in jedem Gläubigen. In jedem Gläubigen. Ist das nicht traurig? Aber es ist wahr, es ist eine Tatsache, der wir uns stellen müssen. Wenn wir sagen, wie können wir über die Sünde herrschen, ist das der erste Punkt, dass wir zugeben müssen, realisieren müssen, dass die Sünde noch in uns wohnt. Das ist eine unumstößliche Wahrheit. Aber Gott sei Dank, es gibt auch eine Gegenwahrheit, eine zweite Wahrheit. Und diese zweite Wahrheit heißt, wir sind durch das Blut Jesu Christi befreit von der Macht der Sünde in unserem Leben. Das ist die andere Wahrheit. Das heißt, wir müssen realisieren, dass wir in einem dauernden Kampf stehen. Dass von uns immer Widerstand gegen die Sünde gefordert sein wird, solange dass wir in diesem Leib des Todes, wie Paulus sie nennt, leben. Dauernd müssen wir auf der Hut sein und im Widerstand stehen gegen die Sünde. Hebräer 12,4: Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Was tönt das etwas an? Dass von uns Widerstand gefordert wird. Und zwar ganz konkreter Widerstand. Und ich hoffe, wir können etwas lernen heute Abend, wie dieser Widerstand aussieht, was das konkret bedeutet. Ich habe hier als zweiter Punkt aufgeführt, wie können wir über die Sünde herrschen, indem wir der Sünde und ihren Ködern ausweichen. Extrem wichtige geistliche Wahrheiten. Der Sünde ausweichen. Fliehen vor der Sünde. Oder wie in Jakobus 4,7 steht, widerstehen. Widerstehen. Dem Teufel widerstehen, wenn er kommt und uns zur Sünde lockt. Fliehen sozusagen in den Willen Gottes. Und als dritter Punkt, Erziehung, Übung, Training. Auch ganz, ganz wichtig. Übung, Übung, Übung. Und zwar Übung im guten Tun. Werden wir gleich noch sehen, eben im Römer 6, wie wichtig das ist. Schlagen wir doch einmal auf, Römer 6. Ich Ich bin so froh, dass eben die IG sich eingehend damit befasst hat und viele sicher auch einiges davon jetzt auswendig können. Das ist eine wichtige Grundlage. Wir verstehen sofort, dass man damit noch nicht das ganze Geistliche, die geistliche Tiefe erfasst hat, wenn man das auswendig kann. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Wörter, diese Formulierungen in unserem Innern gepflanzt und auch begossen werden und dass sie wachsen können. Der Römerbrief ist ja so wichtig, weil er eben das Wesen und Wirken der Sünde aufzeigt. Er zeigt uns in den ersten Kapiteln, wie der total verdorbene Mensch reagiert, was seine Zukunft sein wird, dass Gottes Zorn vom Himmel her offenbar wird über diese ganzen Erde, weil sie so sündenverdorben ist. Und dann wird aufgezählt der eben verdorbene Mensch mit all diesen Punkten, die wir schon gelesen haben. Im Vordergrund steht ja immer auch die Unzucht, diese sexuellen Sünden sind immer ganz, ganz oben, weil es eben so ein riesengroßes Problem ist. Und alles andere mit dem Götzendienst, welche da Habsucht ist, das Begehren, das so tief in unserem Fleisch verankert ist, das ein wesentliches Merkmal des gefallenen, sündigen menschlichen Fleisches ist Begehren, Begierde. Ich will Dinge, die mir nicht zustehen, die mich schlussendlich sogar verderben, die nur äußerlich schön scheinen, aber sie verderben mich. Und mein ganzes Fleisch ist auf Begierde aufgerissen. Ich will, ich will, ich muss haben. Und der Mensch, der natürliche Mensch, dient eigentlich nur diesem Zug der Begierde. Ich will haben. Er setzt alles, sein ganzes Leben ein dafür. Darum wird es in der Bibel, im Neuen Testament, immer wieder als Götzendienst dargestellt. Er verehrt diesen Götzen der Begierde, des Habenwollens. Ob das jetzt eben auf dem sexuellen Gebiet ist oder auf dem materiellen Gebiet, ist alles dasselbe. Haben wollen, auch einen guten Namen, eine Karriere, der Beste sein, all das will ich haben. Und ich gebe alles hin, diene mit allem, was ich habe, um dieses Ziel, um das zu befriedigen, die Begierde zu befriedigen. Und das wird so schön im Römerbrief aufgezeigt. Aber dann bespricht der Römerbrief nicht nur den total verdorbenen, moralisch verdorbenen Menschen. Dann bespricht er aus zweites Kapitel 2 dort am Anfang den moralisch hochstehenden Menschen. Der beobachtet dieses Treiben dieser Typen, die so leben, so schlimm und so Schreckliches tun. Und dann fragt er, der Römerbrief, wer bist du, o Mensch, dass du meinst, mit deinem wohlanständigen Verhalten, du seist besser? Es wird dich genau das gleiche Schicksal ereilen. Weißt du nicht, dass Gottes Güte auch dich, der du so ein guter Mensch meinst zu sein, zur Buße ruft, zur Umkehr führt? Das ist also die zweite Menschengruppe, die angesprochen wird. Der moralisch, der Gutmensch. Wir sind umgeben hier in der Schweiz von lauter Gutmenschen. Nebst der ersten Kategorie natürlich auch. Und dann kommt die dritte Kategorie, die angesprochen wird. Und das sind die religiösen Menschen. Puh, die Juden, die Unberührbaren, die von sich denken, ah, eben, ich gehe weg da von diesen Sünden. Ich danke dir, dass ich nicht so bin. Und die religiösen Menschen. Und ich sage dir, sagt der Geist Gottes, derjenige ist ein Jude, der die Beschneidung seines Herzens kennt und nicht die äußerliche Beschneidung. Es nützt dir nichts, nichts. Und so, dass wir dann dort im Kapitel 3 zu der Aussage kommen, Da ist keiner, der Gutes tut. Keiner, der die Bedingungen Gottes, dass Gott ihn annehmen könnte als sein Kind, an Kindesstatt annehmen könnte. Kein einziger gut genug. Bei weitem nicht. Da ist keiner, der irgendwie für Gottes Maßstab Gutes tut. Darum dieses Vorrecht, wenn wir dann in Johannes 1 lesen, so viele ihn aber aufnahmen, damit es gemeint an ihn glaubten, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu heißen. Auch das eine so simple Wahrheit, die wir nur ganz marginal erst erfasst haben. Was wir für ein Anrecht haben, dass wir in die Familie Gottes als Kind Gottes angenommen wurden. Wir sündigen Menschen. Und dann wird gezeigt, dass eben nur aus Glaube, nur durch den Glauben an das vergossene Blut Jesu Christi, wir die Gerechtigkeit erfüllen können, die Gott von einem Menschen fordert, dass er ihn annehmen kann. Dass der Herr Jesus sein Blut vergossen hat für uns, damit er uns seine Gerechtigkeit überstülpen kann. Christus hat uns seine eigene Gerechtigkeit zugeschrieben. Und wenn jemand wiedergeboren ist, was auch immer vorher in seinem Leben war, dann sieht Gott ihn jetzt als sein Sohn, seine Tochter. Und ist diese Tochter, dieser Sohn, sind sie fast gleich gut, fast gleich gerecht wie der Herr Jesus selber. Ja, sie sind gleich gerecht. Sie haben genau die gleiche Gerechtigkeit, die Gott sucht, wie der Sohn Jesus Christus. Er hat uns seine volle Gerechtigkeit einfach gegeben. Einfach gegeben. Wenn wir Buße getan haben, an ihn glauben. Und dann wird weiter aufgezeigt, die Wichtigkeit des Glaubens. Römerbrief ist ja der Brief des Glaubens auch. Das Beispiel Abrahams, der Glaubensvater. Und dann diese Zusammenfassung in Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Eben diese völlige Gerechtigkeit, die Gott wünscht. Genau diese Gerechtigkeit haben wir. Aus Glauben. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Etwas, was kein Mensch ohne Gott kennt. Frieden, wirklich Frieden zu haben in seinem Herzen. Keine Angst mehr vor Gott. Allerhöchste Ehrfurcht vor Gott, Gottesfurcht. Aber keine Angst mehr vor Gott, weil er nicht mehr ins Gericht kommt. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zugang erlangt zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist jetzt unser Ziel. Wir wissen, wir werden einmal in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Wir rühmen uns dieser Hoffnung. Hoffnung im Neuen Testament heißt wartendes Wissen. Wir warten noch, aber wir wissen es hundertprozentig. Wir gehen in die Herrlichkeit Gottes ein. Das ist das Endprodukt von dem, was der Römerbrief bis hierher geschildert hat. Und jetzt geht es mehr und mehr über zum praktischen Leben. Jetzt kommt die Seite, wo der Herr Jesus genau weiß, wie groß die Kämpfe seiner Jünger, seiner Kinder sein werden in dieser Welt. Und darum schildert er das so gründlich. Er legt in Kapitel 6, dass die geistliche Grundlage dafür, dass wir von der Herrschaft der Sünde befreit sind, dass wir in einem neuen Leben im Geist Gottes wandeln können, ab, weg von der Macht der Sünde. Da wird hier die Grundlage gelegt. Kapitel 7, ein sehr ernüchterndes, aber umso wichtigeres Kapitel. Und dann im Kapitel 8 diese herrliche Lösung. Ich möchte einige Verse in Kapitel 6 lesen. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Weil vorher wird gesagt, das Gesetz ist noch dazugekommen. Und das Gesetz bewirkt im Menschen, dass das Maß der Sünde übervoll wird. Das ist eine Eigenschaft des Gesetzes Gottes. Das Gesetz Gottes ist in allem gut und berechtigt und heilig und vollkommen, sagt uns auch der Römerbrief. Aber es wirkt sich auf den verdorbenen Menschen so aus, dass es was mit ihm macht? Erstens, es macht ihm seine Sündhaftigkeit bewusst. Ganz wichtige Funktion des Gesetzes. Dass der Mensch überhaupt merkt, wie sündig er ist vor Gott, braucht es das Gesetz. Und der zweite Punkt ist ein ganz negativer Punkt. Dieses Gesetz stachelt in meinem Fleisch die Begierde an und führt dazu, dass dieses Fleisch umso mehr sündigt. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist eine geistliche Tatsache, wiederholt, bezeugt im Römerbrief. Das Gesetz im Fleisch, sei es im Ungläubigen oder im Gläubigen, führt zu einer Anstachelung zur Sünde. Und darum fragt er das. Ah ja, das Gesetz macht das Maß der Sünde übervoll. Die Folge davon ist, dass das Maß der Gnade umso größer wird. Ja, dann geht das doch schon, dass wir in der Sünde bleiben, weil es ist so schwer, aus der Sünde wegzukommen. Weil dann wird ja die Gnade doch umso größer. Ist das nicht die Lösung für das Problem, dass wir immer noch im Fleisch der Sünde stecken, auch als Christen? Dass wir einfach die Sünde akzeptieren und die Sünde sogar zulassen, weil die Gnade wird ja umso größer. Paulus sagt, das sei ferne. Das ist nicht möglich. Vom Grundsatz her, vom Wesen her, und das erklärt er dann, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Tod ist Tod. Wir sind juristisch gesehen, geistlich gesehen, der Sünde gestorben. Und dann erklärt er in den weiteren Versen, dass das durch den Tod Christi passiert ist. Mit Christus zusammen sind wir, die wir gläubig sind, der Sünde gestorben. Und es ist nicht möglich, als Gläubige noch weiter in der Sünde zu leben, denn dieser Gläubige ist gestorben. Juristisch und der Stellung nach gestorben. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft oder getötet wurden? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Das war eine Taufe zum Tod. Damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Nicht damit wir im Tod bleiben, Gestorbene sind, sondern damit etwas ganz Neues kommen kann. Ein neues Leben. Gläubig sein, wiedergeboren sein, heißt, es ist jetzt ein Leben da, das es vorher noch nie gab. Von Gott neu gezeugt, ein neues Leben. Und dann wird das weiter noch vertieft. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das ist zukünftig, dass wir Christus gleich sein werden in der Auferstehung. Jetzt ist das Ziel, dass wir Christus ähnlich werden. Und einmal dann werden wir vollkommen gemacht werden durch ihn selber. Aber es ist nicht Zukunft. Und es ist jetzt Realität, dass wir jetzt schon im neuen Leben wandeln sollen. Es ist möglich. Vers 6, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Stellt euch vor, das größte Problem in unserem Leben, dass wir noch unser Fleisch haben und dass in diesem Fleisch unauslöschlich die Sünde wohnt. Und da steht, dieser alte Mensch, dieses Fleisch ist mitgekreuzigt worden, damit eben genau das passieren kann, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird. So, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Die Macht der Sünde ist zerbrochen. Durch diese Tat, durch diese geistliche Tatsache, dass wir mitgekreuzigt worden sind, unser alter Mensch. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wir sind, wenn wir Gottes Kinder sind, freigesprochen von der Sünde und von der Sündennatur, das heißt von der Macht der Sünde in unserem Fleisch. Juristisch ist die Freiheit da, die Tür ist offen. Wir können frei sein davon. Das sagen diese Verse. Und dann auch so herrlich Vers 9, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Mensch Jesus Christus ist gestorben, aber der Mensch Jesus Christus wird in Ewigkeit nicht sterben. Er ist der Erstling aus den Toten. Er ist jetzt ganz Mensch und ganz Gott. Er wird in Ewigkeit ganz Mensch und ganz Gott sein. Erstling sein und wir werden ihm folgen in der Auferstehung. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn und damit herrscht der Tod auch nicht mehr über dich und über mich. Stellen wir uns das vor. Ist es nicht fast unvorstellbar, dass der Tod nicht mehr über uns herrschen kann? Das ist eine Tatsache. Und dann diese erste Aufforderung im Vers 11, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das war bisher alles geistliche Grundwahrheit, wir können sagen, juristisch, verbriefte geistliche Tatsache vor Gott, vor der unsichtbaren Welt. Das ist unsere Stellung in Christus bis hierher. Mit ihm gestorben, der Sünde gestorben, mitgekreuzigt, nicht mehr unter der Macht der Sünde, nicht mehr unter der Herrschaft des Todes. Und jetzt beginnt der praktische Wandel. Jetzt geht es darum, dass wir diese geistlichen Tatsachen in unserem Leben verwirklichen sollen. Und damit merken wir schon, es gibt keinen Automatismus hier. Es ist nicht so, dass wir jetzt einfach umprogrammiert sind in unserem Fleisch. Unser Fleisch ist noch da, aber es ist plötzlich gut. Es sündigt nicht mehr, es hat keinen Drang mehr zur Sünde, nichts mehr, was gezogen wird. Nein. Es ist tatsächlich noch da. Und wir sind aufgefordert, dass wir nun diese geistlichen Wahrheiten verwirklichen. Vers 12, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Wir werden das gerade noch im Kapitel 7 sehen, wie tief eingeschliffen in unserem Fleisch die Begierden sind, unauslöschlich. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Gebt euch hin, tut etwas mit dem neuen Leben, heißt das. Tut etwas, gebraucht nun euren Leib, eure Glieder für etwas ganz anderes als vorher. Und ich kann euch sagen, Christen, Gläubige, die nicht wirken, nicht Werke tun, nicht handeln, nicht ihre Glieder Gott zur Verfügung stellen, damit er sie brauchen kann, sie werden in der Sünde verharren. Es ist gar nicht anders möglich. Wir können nicht befreit leben von der Macht der Sünde und nicht gleichzeitig mit allem Gott dienen. Sobald wir aufhören, Gott zu dienen, werden automatisch unsere Glieder sich wieder als Sklaven der Sünde zur Verfügung stellen. Es gibt kein Neutral. Es ist nicht möglich. Dann Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Was für eine Aussage. Denn die Sünde, wenn wir das tun, was vorher geschrieben ist, unsere Glieder Gott als Werkzeuge zur Verfügung stellen, dann wird die Sünde nicht herrschen über euch. Weil, hier sollte eigentlich stehen, denn, und nicht, es ist keine Weilverknüpfung, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir sind der Sünde gestorben, damit sind wir auch dem Gesetz, der Forderung des Gesetzes gestorben. Denn das Gesetz klagt dauernd die Sünde an und verurteilt die Sünde und bewegt den Tod. Die Sünde bewegt den Tod, das ausführende Organ ist das Gesetz, das die Sünde verurteilt zum Tode. Und wir sind der Sünde gestorben, wir sind dem Gesetz gestorben, wir sind nicht mehr unter diesem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und so kann hier die Aussage stehen, die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und dann geht es noch weiter, wir haben leider viel zu wenig Zeit, wo das noch einmal betont wird, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünden sind, sondern Sklaven Gottes, Diener Gottes, damit wir Gott dienstbar sind und Frucht bringen für ihn. Und nicht mehr Frucht für die Sünde, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieses Kapitel sagt aus, dass es möglich ist, ein Leben zu führen, frei von der Macht der Sünde und zur Ehre Gottes. Gott hat es möglich gemacht. Der Punkt ist, dass wir das wollen müssen, beziehungsweise ihn bitten, dass er diesen tiefen Wunsch in unserem Herzen größer und größer werden lässt. Dass wir der Macht der Sünde nicht mehr uns unterwerfen, sondern ihm dienen. Und jetzt kommt die Frage, aber wie schaffen wir denn das in der Realität, im Alltag? Wie schaffen wir das? Diese geistlichen Grundwahrheiten umzusetzen. Sollen wir einfach mit aller Willenskraft zusammennehmen, so mit allem, was wir irgendwie können, und die Gebote Gottes halten? Wir wissen alle, wir kommen nicht weit. Wir kommen nicht weit. Wir haben keine Kraft in uns selber, das, was hier beschrieben wird, geistlich zu realisieren, dass wir nicht mehr unter der Macht der Sünde sind, dass wir unsere Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung stellen. Es braucht eine übernatürliche Kraft in unserem Leben. Es ist unmöglich, das selber zu schaffen. Eine Kraft, die von außen kommt, die mit uns selber überhaupt nichts zu tun hat. zu der wir selber nichts beitragen können. Es braucht eine übernatürliche Kraft. Kapitel 7 vom Römerbrief wird das so eindrücklich zeigen. Vor allem die zweite Hälfte. In der ersten Hälfte wird ja noch einmal die Funktion des Gesetzes gezeigt, eben den hoffnungslos verdorbenen Zustand dem Menschen aufzuzeigen und dann ihn in seinem Fleisch anzustacheln zur Sünde. Das ist einfach eine geistliche Realität. Wir können im Moment nicht näher dazu eingehen. Ich möchte noch auf den zweiten Teil im Kapitel 7 etwas eingehen. Ich lese diese Verse. Sie sind so eindrücklich und es ist wichtig, dass wir das immer wieder lesen und darüber nachdenken. Hier spricht Paulus, hier spricht ein wiedergeborener, gläubiger Mensch. Wie die allermeisten bibeltreuen Bibelausleger sich einig sind. Ich lehne die Lehre total ab, die sagt, das spricht ein Mensch, der noch nicht wirklich gläubig ist. Das stimmt nicht, das kann nicht sein aus dem Zusammenhang. Hier spricht ein gläubiger, wiedergeborener Mensch. Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Es spricht ein Wiedergeborener, das dürfen wir nicht vergessen. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Dass es Recht hat, bedeutet das. Das Gesetz hat Recht, wenn es mich verurteilt. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, die Gesetzmäßigkeit könnte man sagen, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Es ist nicht schwer herauszuhören, wie verzweifelt dieser Mensch ist. Und ich kann euch sagen, es kann kein wirklich echt wiedergeborenes Kind Gottes geben, das nicht auch schon ähnlich oder gleich verzweifelt ist oder war, wie der Schreiber hier. Wir müssen Römer 7 kennen, erfahren haben, vielleicht auch immer wieder durchleben. Ich glaube auch nicht, wie das einige Bibelausleger sagen, dass das so die Anfangserfahrungen nur sind im Glaubensleben. So ganz am Anfang war das noch so bei Paulus und so, und dann hat sich das alles aufgelöst. Nein, das ist eine Erfahrung, die selbst ein reifer Christ immer wieder machen kann. Zu gewissen Zeiten, bei gewissen Themen. Alles andere wäre Betrug, Sand in die Augen gestreut. dieser Mensch hier, der vorher diese geistlichen Wahrheiten aufgenommen hat, gerechtfertigt in Christus, völlige Gerechtigkeit von Christus zugesprochen, mit ihm gestorben, das Fleisch ist mit ihm in den Tod begraben worden, der Sünde gestorben, all diese großen geistlichen, stellungsmäßigen Wahrheiten. Dieser Mensch hat jetzt etwas gelebt in seinem Glaubensleben und ist sehr rasch zu diesem Punkt hier gekommen, zu diesen Erfahrungen. Und eigentlich realisiert oder erkennt dieser Mensch drei Dinge. Das erste ist die Aussage in Vers 18, in mir, das heißt in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Und das ist eine elementar wichtige Erkenntnis. Viele verdrängen die, viele betrügen sich selbst und meinen, bei ihnen sei es etwas anders. Das ist ein Selbstbetrug. In mir wohnt nichts Gutes. Mein Fleisch, das beinhaltet übrigens auch die Seele, der fleischliche Teil der Seele, das ist untrennbar, das Fleisch und die Seele. Wenn es nur das Fleisch, nur gerade den Körper betreffen würde, dann wären wir nicht zu verurteilen, dann wären wir wie ein Tier, das einfach nach seinen Trieben handelt, das ist ihm angeboren. Und nein, unsere Seele ist ganz eng verbunden mit diesem verdorbenen Fleisch. Und die ganzen Begierden kommen ja eigentlich auch aus der Gedankenwelt, aus dem Herzen, was zu unserer Seele gehört. Mein Fleisch, meine Seele, sie sind durch und durch verdorben. Das ist der erste Punkt, was der Autor hier erkennt. Und auch die Tatsache, dass dieses sündige Prinzip in mir bis zum Schluss bleibt. Solange ich in diesem Leib des Todes bin, in diesem Leib der Sünde, der Begierden, solange bleibt dieses Prinzip drin. Es ändert sich weder durch die Bekehrung und Wiedergeburt, noch durch ein geistliches Wachstum. Rein gar nichts verbessert sich daran. An meinem Fleisch. Gar rein nichts wird verbessert. Es bleibt verdorben und verdreht und sündig, mit immer nur der Tendenz, die Begierde zu erfüllen und zu sündigen, bis zum Schluss. Eine wichtige geistliche Erkenntnis. Punkt 2, ebenfalls sehr wichtig. Dieser Mensch erkennt, ich habe plötzlich zwei Naturen in mir. Ich habe plötzlich zwei Naturen. Das ist ganz neu. Nach der Wiedergeburt. Und zwar zwei total gegensätzliche Naturen. Kommt das nicht sehr schön zum Ausdruck in diesem Text? Da ist erstens mein Sündenwesen, das in meinem Fleisch, in meinen Gliedern wohnt. Vers 17, ich vollbringe nicht mehr dasselbe Ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Vers 20, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und so weiter. Und die zweite Natur, es gibt eine neue Natur in diesem Kind Gottes. Eine Natur, die mit mir selber überhaupt nichts zu tun hat, die bei der Wiedergeburt in mich hineingepflanzt wurde. Da habe ich ein neues Leben bekommen von außen. Gott hat es gezeugt übrigens und hat es in mich hineingepflanzt, in den gleichen Menschen, der vorher schon so und so lang lebte. Eine neue Natur. Der innere Mensch, das Jesus-Leben in mir. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür, die neue Natur. Das ist der zweite Punkt, was dieser Mensch realisiert. Und der dritte Punkt, und das ist vielleicht vielleicht die schmerzhafteste Erkenntnis. Punkt 3. Die könnten wir so umschreiben: Trotz dem Geschenk der neuen Natur durch die Wiedergeburt, trotzdem habe ich nicht die Kraft, die Sündennatur zu überwinden. Das ist eine tief ernüchternde Tatsache, die jeder echte Wiedergeborene nach kurzer Zeit erfahren wird. Trotz dem Geschenk der neuen göttlichen Natur in mir habe ich nicht die Kraft, die Sündennatur zu überwinden, mich nicht mehr zur Sünde zu verführen zu lassen. Oder hat jemand von uns eine andere Erfahrung? Kann jemand sagen, bei mir war das nicht? Ich habe sofort die Kraft gehabt, nicht mehr zu sündigen. Ich bin überzeugt, das wäre Selbstbetrug. Das gibt es nicht. Es gibt sehr wohl, dass durch die Wiedergeburt Menschen total geheilt werden von gewissen Dingen, von Süchten oder so, von einem Moment auf den anderen. Keine Frage. Bei anderen wiederum, die bekehren sich, werden wiedergeboren und gewisse Süchte sind nicht weg. Und dann kommt das noch dazu, ich realisiere, ich habe die Kraft nicht, trotz der neuen Natur, dass ich mich nicht mehr zur Sünde verführen lasse. Das ist eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, die hier, darum sind diese Kapitel so wichtig. Sie betreffen uns alle. Zum Beispiel Vers 18b. Aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Vers 19. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Vers 23, 24. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde in meinen Gliedern. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann kommt diese Erkenntnis mehr und mehr, die wir dann im Kapitel 8 wieder antreffen. Diese gewaltige Erkenntnis: Ich brauche Hilfe von außen. Ich brauche Hilfe von außerhalb. Ich habe von Gott alles geschenkt bekommen. Die Vergebung, die Rechtfertigung, das ewige Leben, neues Leben in mir. Und ich schaffe es nicht, ihm wohlgefällig zu leben, nicht mehr zu sündigen. Es gibt nur eine Erkenntnis. Ich brauche eine übernatürliche Kraft. Ich brauche Hilfe von außen. Und die gibt es. Ja, die Zeit geht so schnell. Wir kommen nicht so weit, wie ich eigentlich gerne. Noch kurz die ersten Verse von Kapitel 8. Zusammengefasst, wir wissen, was die Lösung ist. Wir wissen, was der Punkt ist, um was es geht. Es geht um, dass wir lernen, in der Kraft, in der Gottesmacht des Heiligen Geistes zu wandeln. Mit all diesen geistlichen Wahrheiten und der geistlichen Stellung, die wir gelernt haben, Kapitel 6 und 7, geht es jetzt darum, im praktischen Alltag in der Kraft des Geistes Gottes zu wandeln. Und wisst ihr, zu was das führt? Das führt dazu, dass wir leben und wandeln können frei. Es geht ja um die Freiheit in Christus, das ist eigentlich das Thema. Wandeln können frei von der Macht der Sünde. Es ist möglich. Es ist möglich. egal wie oft du und ich schon gefallen sind und betrüblich zugeben müssen, wie schnell wir uns locken lassen von der Sünde oder von schlechten Gewohnheiten und so weiter. Egal, es ist möglich, in der Kraft des Geistes Gottes frei von der Macht der Sünde zu leben. Und gleichzeitig möchte ich anhängen, es ist nicht möglich, frei von Sünde zu leben. Ist nicht möglich. Aber wisst ihr, eine Sünde oder von einer Sünde einfach so plötzlich übertölpelt zu werden, was uns allen immer wieder passiert, das ist etwas ganz anderes, als eine Sünde immer wieder zu tun, weil wir in unserem Innern, in unserem Fleisch diese Sünde eigentlich tun wollen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Von einer Sünde jederzeit übertölpelt werden können oder gezielt eine Sünde nicht aufgeben wollen, eine Sünde tun wollen. Das zweite ist ungebrochene Macht der Sünde. Ist nicht gebrochen in unserem Leben. Wir leben nicht in der Freiheit, die wir haben könnten in Christus. Es ist nicht möglich, sündenlos zu leben. Das ist eine schwere Irrlehre. Aber es ist möglich, mehr und mehr zu lernen, in der Kraft des Geistes Gottes zu wandeln und damit unter der Macht der Sünde wegzukommen, befreit zu werden. Ja, wir wollen hier aufhören. Ich hoffe, dass ihr euch auch zu Hause noch mit diesen drei Kapiteln beschäftigt und besonders auch mit dem Thema des Wandelns im Geist Gottes im Alltag. Es geht nicht darum, jetzt schön in der Versammlung und so, dann ist alles so schön und die Theorie ist klar, aber im Alltag das anzuwenden. Und wenn der Herr es führt, werden wir vielleicht das nächste Mal noch einmal darauf zurückkommen, weil es so wichtig ist. Wir sind berufen zur Freiheit, genau zu dieser Freiheit, befreit zu leben von der Macht der Sünde. Wir sind noch nicht befreit von der Gegenwart der Sünde. Christus hat uns nicht befreit von der Gegenwart der Sünde, aber von der Macht der Sünde. Und wir werden bis zum Schluss in der Gegenwart der Sünde leben. Und das soll so sein, weil Gott möchte, dass wir wachsen, dass wir uns bewähren, dass wir wachsen in diesem Leben im Geist, frei von der Macht der Sünde. Und das ist möglich hier in dieser Umgebung. Die Welt kann gar nicht verdorben genug sein, dass das plötzlich nicht mehr möglich wäre. Möge er Gnade geben, dass wir diese Dinge wirklich bewegen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für deine Erlösung, für dein Erlösungswerk von Golgatha, dass du so allumfassend vorgesorgt hast, damit wir in aller Fülle deine Kinder sein können, Herr, dass wir im Geist Gottes wandeln dürfen, dass wir nicht mehr die Macht der Sünde in unserem Leben über allem stehen haben müssen, sondern dass wir in der Kraft deines Geistes wandeln dürfen. O Herr, ich bitte dich, dass du doch in jedem Einzelnen ein großes Sehnen legst, darin zu wachsen, in der Kraft des Geistes Gottes zu leben und zu wandeln. Und so auch unsere Glieder dir zur Verfügung zu stellen, damit du Frucht wirken kannst, Herr. Segne du ein jedes und hilf und bewahre du, Herr. Und führe du uns in Situationen, wo wir das praktisch anwenden können. An dich denken, im Gebet die Kraft des Geistes Gottes in Anspruch nehmen können, um durch die Verführung, durch die Versuchung hindurchzugehen, Herr. Danke, dass du einem jeden Gnade geben willst dazu. Bewahre und behüte du uns auch im Rest dieser Woche, Herr, begleite du ein jedes. Amen.